Der Spruch von Bundeskanzler Merz, Israel mache die Drecksarbeit für uns alle, wird ihm wohl noch lange an der Backe kleben bleiben. Wie Dreck. Was Israels Netanjahu-Regierung treibt, ist ein schmutziges Geschäft. Aber die korrekte Bezeichnung für diese Drecksarbeit heißt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und vermutlich auch Völkermord. Dieser Spruch von Merz geht in seiner Bedeutung und seinen möglichen Auswirkungen weit über sonstige unqualifizierte Äußerungen von ihm hinaus, wie Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler, Publizist und Politikberater, in seinem Vortrag vom 17. Juni Der Krieg gegen den Iran darlegt. Diesen Vortrag hören Sie im Folgenden in gekürzter Fassung.
Friedrich Merz nannte in einem Interview mit dem ZDF diesen israelischen Angriff auf den Iran einen Dienst für die westlichen Verbündeten. Zitat: Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle, sagte Merz am Rande des G7-Gipfels in Kanada. Zitat: Größten Respekt, dass die israelische Armee, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Wir hätten somit möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand, sagte Merz in diesem ZDF-Interview weiter. Die Führung in Teheran habe, Zitat, Tod und Zerstörung über die Welt gebracht, mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hamas. Der Angriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel, Zitat, wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen, Zitat Ende, so der deutsche Bundeskanzler. Im Grunde genommen hat Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, mit dieser Aussage das Völkerrecht in die Tonne getreten. Für Deutschland gilt nach dieser Aussage das Recht des Stärkeren, das Recht dessen, der sich anmaßt, bestimmte Dinge zu tun. Mit dieser Aussage hat Russland alles Recht der Welt, völkerrechtswidrig die Ukraine anzugreifen. Es gibt keinen Grund, Russland dafür zu kritisieren, wenn aus der Sicht des deutschen Bundeskanzlers Israel einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zwar führt, aber dennoch für uns alle die Drecksarbeit macht. So könnte jeder Aggressor zukünftig argumentieren, ich mache für euch die Drecksarbeit. Es ist die Verabschiedung von internationalen Rechtsnormen, die hier stattfindet. Und das ist brandgefährlich, dass die Bundesrepublik Deutschland diesen Weg geht. Wir machen uns damit natürlich auch zur Zielscheibe für mögliche Gegenangriffe für den Fall, dass dieser Krieg sich ausweitet. Ein Präventivkrieg kann Israel deswegen für sich nicht in Anspruch nehmen, weil ein solcher präventiver Angriff auf ein anderes Land, völkerrechtlich betrachtet, dann und nur dann gegeben wäre, wenn der Iran im Begriff gestanden hätte, mit Raketen Israel anzugreifen, und bevor dieser Angriff starten kann, greift Israel den Iran an, um diese Raketen zu vernichten. Das wäre völkerrechtlich gesehen ein legitimer Präventivschlag, ein Präventivkrieg. Aber dieser Krieg Israels gegen den Iran ist kein Präventivkrieg, sondern ein Krieg, den Israel, vor allem die Regierung Netanjahu, seit Jahren schon plant. Jetzt verwirklicht sie diesen ihren Traum. Und wie auch schon beim Ukraine-Krieg zu beobachten, greifen sofort mediale und politische Narrative, die uns der Bevölkerung zu vermitteln suchen, wie gut und böse zu verorten seien. Und dass natürlich die Guten sich auf Seite Israels selbstverständlich stellen müssen, denn dieses Land befindet sich ja in einem permanenten Überlebenskampf. Es geht natürlich darum, die Solidarität mit Israel aufrechtzuerhalten. Die Staatsraison der Bundesrepublik Deutschland muss natürlich irgendwie frische Luft erhalten, um aufrechterhalten werden zu können. Wir wissen aus verschiedenen Medientheorien, dass natürlich Medien gerne mit Wissenschaftlern, mit Experten zusammenarbeiten, um auf diese Art und Weise die Autorität bestimmter Aussagen zu unterstreichen. Und dazu gehört eben hier nun die Aussage, der Iran stünde kurz davor, Atombomben zu erwerben, und somit habe Israel gar keine andere Wahl gehabt. Völkerrecht hin oder her, völlig egal. Es geht ja um die Existenz des Staates Israels. Diese Behauptung ist aber eine rein propagandistische, und es bedarf wirklich keiner gewaltigen Rechercheanstrengungen, um zu ganz anderen Ergebnissen zu kommen. Einmal im Jahr veröffentlichen die insgesamt 18 US-amerikanischen Geheimdienste eine Einschätzung der weltweiten Bedrohungslage aus Sicht dieser US-amerikanischen Geheimdienste. Die Veröffentlichung erfolgt immer im März eines Jahres und somit also auch in diesem Jahr datierend auf den 18. März 2025. Und hier in diesem Bericht heißt es, ich zitiere, wir halten an unserer Einschätzung fest, dass der Iran keine Atombombe baut. Warum diese Formulierung? Wir halten an unserer Einschätzung fest, weil es diese Einschätzung einmal im Jahr gibt und in all den vergangenen Jahren sind die US-Geheimdienste immer wieder zu demselben Schluss gekommen, dass der Iran nicht an einer Atombombe baut. Es ist also interessant zu sehen, dass die US-amerikanischen Geheimdienste zu ganz anderen Ergebnissen kommen als die offizielle Propaganda, wie sie uns in der Politik und in den Medien mit großem Nachdruck nahegelegt wird. Am 17. Juni hat der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung ebenfalls auf US-Geheimdienstquellen Folgendes festgehalten: Nicht nur baut der Iran nicht an einer Atombombe, sondern der Iran wäre, selbst wenn man heute beschließen wollte, in Teheran eine solche zu bauen, noch mindestens 3 Jahre entfernt, um eine solche herstellen zu können. Das sind also, finde ich, wichtige Argumente, um davon auszugehen, dass die israelische Behauptung, man handle aufgrund einer präventiven Notlage, als das einzuordnen ist, was es ist. Eine reine Propagandalüge, die wie immer, wenn es um die Rechtfertigung von Kriegen geht, von den entsprechenden Kreisen gerne und willig geglaubt wird. Schauen wir uns mal in einer Kurzfassung das iranische Nuklearprogramm näher an. Es gab in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre Bestrebungen der iranischen Führung, ein Atombombenprogramm zu entwickeln. Das ist den amerikanischen Geheimdiensten aufgefallen. Und zu Beginn der 2000er Jahre begann dann jener Prozess, der dazu beitragen sollte, genau dieses zu verhindern, dass der Iran eine Atombombe baut. Diese Verhandlungen waren lang und zäh, aber sie haben doch auch viel Positives erbracht. Es ist Konsens, nicht nur in westlichen Ländern, sondern auch in zahlreichen arabischen Ländern, dass der Iran keine Atombombe haben möge. Und im Jahr 2003 hat die iranische Führung diesen Plan zum Bau einer iranischen Atombombe aufgegeben. Es steht nachzulesen in diesem besagten Bericht vom 18. März dieses Jahres, denn der Satz, den ich gerade zitiert habe, dass der Iran nicht an einer Atombombe baut, der geht noch weiter. Also der iranische Revolutionsführer hat nicht die Wiederaufnahme des Atomprogrammes, das im Jahr 2003 eingestellt worden ist, autorisiert. Obwohl es, wie es abschließend heißt in diesem Satz, obwohl der Druck wahrscheinlich auf ihn zugenommen hat, dass er dieses tun möge, nämlich den Bau einer iranischen Atombombe zu autorisieren. Die Geschichte der einzelnen Atomverhandlungen, die sich über Jahre erstreckt haben, will ich hier jetzt nicht erzählen. Wichtig ist, dass im Jahr 2015 die Verhandlungen zwischen den USA und den europäischen Mächten Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die an diesen Nuklearverhandlungen beteiligt waren, zu einem Abschluss gefunden haben unter Barack Obama. Und dieser sogenannte Joint Comprehensive Plan of Action führte dazu, dass in der Zeit von 2015 bis 2018 der Iran seine Atomanlagen umfassend hat inspizieren lassen durch die Internationale Atomenergiebehörde in Wien. Es gab keine Probleme in dieser Zeit 2015 bis 2018. Die IAEA hat regelmäßig und wiederholt betont, dass der Iran sich an alle Vereinbarungen dieser Vereinbarung eingehalten habe. Bis dann 2018 US-Präsident Trump in seiner ersten Amtszeit in enger Absprache mit der Regierung Netanyahu diese Vereinbarung einseitig aufgekündigt hat, obwohl sie funktioniert hat. Und jetzt, das ist ein wichtiger Punkt, um zu verstehen, warum die Vorwürfe erhoben werden. Ja, aber der Iran, der reichert ja immer mehr an. Der ist ja schon bei 60% Anreicherung. Das hört man ja immer wieder. Der braucht nur noch wenig mehr, dann ist aber 90% und so viel angereichertes Iran, das kann ja nur bedeuten, der Iran strebt nach der Atombombe. Die iranische Strategie ist eine andere. Das haben die Iraner auch klargemacht, gleich nach Aufkündigung des Atomabkommens durch die US-Regierung. Übrigens, die Europäer damals haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Sie haben keinerlei Widerstand geleistet gegen diese Aufkündigung der ja auch von ihnen mitgetragenen Vereinbarung mit dem Iran. Und die Strategie der iranischen Seite war, sukzessive die Anreicherung immer weiter hochzutreiben. Nicht mit dem Ziel einer Atombombe, sondern, das ist jedenfalls das, was sie zu Protokoll gegeben haben, wir werden so lange anreichern, bis es eine neue Verhandlungsrunde gibt und wir in neuen Verhandlungen eine Wiederbelebung dieses aufgekündigten Abkommens haben. Die Iraner haben sich nie verweigert einer Verhandlungslösung, aber sie waren eben nicht bereit, ihre Kapitulationsurkunde zu unterschreiben. Und diese Verhandlungen wurden dann ja auch nach der Regierungsübernahme von Donald Trump erneut geführt. Die Amerikaner haben die israelische Forderung übernommen, dass der Iran überhaupt gar kein Uran mehr anreichern dürfe, also auch nicht für die friedliche Nutzung der Atomenergie. Es gab dann eine Verhandlungsfrist von 60 Tagen. Es gibt Hinweise darauf, dass möglicherweise die Amerikaner bereit waren, den Iranern mehr entgegenzukommen in Sachen Urananreicherung, in Sachen Atomprogramm, zur friedlichen Nutzung wohlgemerkt, als es der israelischen Seite lieb war. Denn aus Sicht der israelischen Regierung darf der Iran überhaupt gar kein Uran anreichern und auch aus Sicht der Hardliner in den USA. Am Ende dieser 60-Tage-Frist hat also Israel den Iran angegriffen in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran, denn die angebliche Bedrohungslage ist keine. Ich verweise erneut auf das Annual Threat Assessment, das kann man übrigens mühelos googeln. Man hat mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine gesagt, es ist ein völkerrechtswidriger Angriff, was ja auch in der Sache korrekt ist. Sie hören aber in den Medien nicht den israelischen Angriffskrieg gegen den Iran. Beide Kriege sind gleichermaßen völkerrechtswidrig, aber diese Kriege werden unterschiedlich beurteilt, denn Israel ist ja, Stichwort Staatsräson, ein Land, das ständig um seine Existenz ringt und kämpft. Dass Israel ein Land ist, das die ganze Region mit Krieg und Terror überzogen hat in den letzten Monaten und Jahren, das fällt dabei unter den Tisch, beziehungsweise es fällt in die Kategorie legitimer Selbstverteidigung. In einem Statement hat Bundesaußenminister Johann Wadephul noch einmal unterstrichen, die offizielle Linie der Bundesregierung, Israel habe selbstverständlich das Recht auf Selbstverteidigung, und gleichzeitig verurteilte Wadephul die iranische Reaktion auf die israelischen Angriffe. Also nicht, dass Israel den Iran angreift, ist verurteilungswürdig aus Sicht der Bundesregierung, sondern der Umstand, dass die Iraner sich erfrechen, auf die israelische Aggression zu reagieren. Eine ganz andere Herangehensweise, als das der Fall ist mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Ich bin der Meinung, dass jeder sich als Heuchler entlarvt und als Propagandist einer kriegslüsternen Haltung oder eines fehlenden Verständnisses für geopolitische Realitäten, wenn man von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine spricht, aber gleichzeitig nicht von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, weil die Medien einen ganz anderen Narrativen stricken. Man kann das auch daran erkennen, dass, wenn über die Opfer berichtet wird, auf israelischer Seite werden die menschlichen Opfer dargelegt, die Zerstörung im zivilen Bereich, während immer wieder hervorgehoben wird, dass auf iranischer Seite die Ziele der Israelis in erster Linie militärische Ziele seien, was mitnichten der Fall ist. Die Israelis greifen noch ganz andere Ziele an. Als Reaktion auf dieses, was Herr Wadephul daraus gehauen hat, fühlte sich nun der ehemalige Chef der Internationalen Atomenergieorganisation, IAEA, der Ägypter Mohammed el-Baradei, motiviert zu antworten. Ich zitiere, hat Ihnen, Sir, irgendjemand gesagt, dass gezielte Angriffe auf Atomanlagen nach Artikel 56 des Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen, denen Deutschland beigetreten ist, verboten sind? Und dass die Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen nach Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta generell verboten ist, mit Ausnahme des Rechts auf Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten Angriffs oder nach Ermächtigung des Sicherheitsrates im Falle kollektiver Sicherheitsmaßnahmen? Vielleicht möchten Sie sich einmal mit den Grundprinzipien des Völkerrechts vertraut machen. Zitat Ende. Das ist eine schallende Ohrfeige, die Mohammed el-Baradei hier zu Recht verpasst, denn die Haltung der Bundesregierung ist an Realitätsverleugnung kaum zu toppen. Nun muss man fairerweise sagen, dass das nicht allein die Haltung der Bundesregierung ist, sondern der westlichen Staaten allgemein. Das kann man auch an der G7-Erklärung ablesen, die die G7-Staaten in Kanada zu Protokoll gegeben haben, wo es heißt, dass der Iran die Hauptquelle regionaler Instabilität und des Terrors sei. Selbstverständlich habe Israel das Recht auf Selbstverteidigung. Es gibt aber in dieser Resolution keinerlei Kritik am israelischen Vorgehen. Und diese Heuchelei fällt natürlich in den Ländern des globalen Südens auf. Was hiesige Auguren nicht berücksichtigen, ist, dass Deutschland und darüber hinaus die EU außerhalb der jeweiligen Blasen in Berlin und Brüssel kaum noch ernst genommen werden. Noch einmal, Israel führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und das ganze Gerede rund um Existenz und Israel müsse sich verteidigen, weil Iran droht mit Vernichtung und so weiter, das ist nichts anderes als Kriegspropaganda. Das Dilemma ist, wenn man sich über den Iran auslässt, dass man zunächst einmal klären muss, worüber man eigentlich reden will. Denn über den Iran zu reden ist in Deutschland schwierig, weil alles, was mit dem Iran zu tun hat, fällt in die Kategorie fanatisches Mullah-Regime. Der Iran ist sozusagen der Inbegriff des Bösen schlechthin. Und da wir, die Guten, uns mit dem Bösen natürlich nicht gemein machen können, weder in Russland noch im Iran noch in China, haben wir es natürlich auch nicht nötig, den Iran geopolitisch, analytisch zu betrachten. Man muss aber, wenn man die Dinge versucht, geopolitisch und analytisch zu betrachten, zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen sind die innenpolitischen Verhältnisse im Iran selbstverständlich repressiv und diese Repression kann und muss man auch ansprechen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass geostrategisch gesehen der Iran ein Akteur ist, der seiner eigenen Logik und Agenda folgt, die hierzulande ausschließlich unter der Rubrik Terroraktivitäten unterstützen wahrgenommen wird. Aber diese Sichtweise wird den Realitäten nicht gerecht. Sie ist allerdings Ausdruck einer westlich-imperialen Sicht, die es nicht zulassen will, dass gerade in der geostrategisch und wirtschaftlich interessanten und wichtigen Region des Nahen Ostens ein Akteur präsent ist, der nicht westlichen entsprechend gemäß handelt. Es gibt hier in diesem Zusammenhang auch noch zwei relevante Dinge zu erwähnen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Iran dem Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen beigetreten ist, schon vor Jahren. Israel ist bis heute diesem Vertrag nicht beigetreten. Es leuchtet mir auch nicht ein, warum nicht existente Atombomben in den Händen, wie es heißt, fanatischer Mullahs gefährlicher sein sollen als real existierende Atombomben in den Händen fanatischer Groß-Israel-Ideologen. Israel verfügt Schätzungen zufolge über 90 Atombomben und ist zu keinem Zeitpunkt bereit gewesen, seit Israel über Atombomben verfügt, der IAEA irgendwelche Kontrollen zuzugestehen des israelischen Atomprogramms. Aus diesem Grund sagt der israelische Historiker Avi Schleim in einem Interview 2019 klipp und klar, es ist nicht so, dass der Iran eine existenzielle Bedrohung für Israel darstelle. Der Iran stellt eine geostrategische Bedrohung dar für Israel, weil eben der Iran andere Interessen verfolgt als Israel. Die Bedrohung für Israel durch den Iran sei eine strategische, aber keine existenzielle. Und Avi Schleim weist in diesem Interview auch darauf hin, dass der Iran nie zu keinem Zeitpunkt ein Nachbarland angegriffen hat, während Israel wiederholt seine Nachbarstaaten angegriffen und mit Krieg überzogen hat. Natürlich immer im Rahmen von präventiver Vorwärtsverteidigung. Und Avi Schleim verweist darauf, dass seit Jahrzehnten eine intensive Kampagne der Desinformation, der Lügen und der doppelten Standards angewendet werde, wenn es um die Beurteilung des israelischen und des iranischen Atomprogrammes geht. Und darauf hinzuweisen ist deswegen wichtig, weil aus unserer, der westlichen Sicht, mag es völlig legitim sein, dass Israel über Atombomben verfügt und der Iran nicht. Aber in der Region selber kann man das durchaus auch anders beurteilen. Übrigens alle Versuche, die es in der Vergangenheit gegeben hat, auch das israelische Atomprogramm unter internationale Aufsicht zu stellen, sind stets gescheitert aufgrund des engen Zusammenwirkens US-amerikanischer und israelischer Politik. Jetzt betrachten wir einmal den Iran aus einer Binnenperspektive, also nicht aus einer moralisierenden Perspektive, fanatische Mullahs, die nach der Weltherrschaft die Israel vernichten wollen. Das alles ist Blödsinn. Natürlich gibt es drastische Aussagen von iranischen Führern, Blick auf Israel. Und es fehlt auch nicht an Meinungsäußerungen in den Kommentarspalten, dass der Iran Israel vernichten wolle. Aber die Leute, die das sagen, die nennen nie eine Quelle. Wenn überhaupt, dann wird meistens Ahmadinejad genannt, ein in der Tat sehr dubioser iranischer Präsident, der zu Beginn der 2010er Jahre iranischer Präsident war. Der gilt als der Bad Guy schlechthin, als Alibi dafür, warum der Iran nach der Atombombe greifen würde und weswegen man die fanatischen Mullahs rechtzeitig unter Quarantäne stellen muss. Übrigens mal ganz sachlich gefragt, wer vernichtet eigentlich im Nahen Osten gerade wen? Ist es der Iran, der zehntausende Zivilisten auf dem Gewissen hat im Gazastreifen? Ist es der Iran, der ganze Länder dort zertrümmert hat? Oder gibt es da nicht auch noch andere Akteure mit interessanten Vernichtungsfantasien? Es geht nicht darum, die politischen Verhältnisse im Iran schönzureden, ganz und gar nicht, sondern es geht darum, zur Sachlichkeit zurückzufinden und die propagandistischen Wolven, die von den Befürwortern einer großisraelischen Politik immer wieder abgefeuert werden, auch einmal kritisch zu hinterfragen. Ja, apropos Vernichtung, hier möchte ich einen interessanten Post vorlesen, den der israelische TV-Produzent und Anchorman Elad Barashi rausgehauen hat, schon im Februar dieses Jahres. Er ist tätig bei dem israelischen TV-Sender Kanal 14, das ist der Haus- und Heimatsender der Rechtsradikalen in Israel. Für Netanyahu ist Kanal 14 das, was Fox News in den USA für Präsident Trump ist. Und dieser TV-Produzent und Star-Moderator Elad Barashi schrieb in einem Post auf X am 27. Februar dieses Jahres über die Bevölkerung Gazas, ich zitiere: Gaza befindet sich im Todestrakt. 2,6 Millionen Terroristen in Gaza sind zum Tode verurteilt. Sie verdienen den Tod. Menschen, Frauen, Kinder auf jede erdenkliche Art und Weise. Lasst es einen Holocaust in Gaza geben. Ja, lesen Sie das ruhig noch einmal. H-O-L-O-C-A-U-S-T, Holocaust. Wenn man mich fragt, so braucht es Gaskammern, Zugwaggons und andere grausame Arten des Todes für diese Nazis. Überfahren, ausrotten, abschlachten, dem Erdboden gleichmachen, demontieren, zerschmettern. Ohne Gewissen und Gnade sind Kinder und Eltern, Frauen und Mädchen zu einem grausamen und schweren Tod verurteilt. Gaza verdient den Tod. Lasst es einen Holocaust in Gaza geben. Zitat Ende. Noch einmal, auch iranische Mullahs haben sehr grenzwertige Statements von sich gegeben. Aber so ein Ding, das ist ein Unikat. Jetzt einmal die Binnenperspektive. Also der Iran wird ja gesehen als ein Land, der will Terror, Terror und so weiter. So. Diese Islamische Republik Iran ist 1979 entstanden. Jetzt kommt ein kleiner, kurzer historischer Rekurs. Es ist wichtig, sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, wofür steht eigentlich diese Islamische Republik Iran? Ob wir sie jetzt mögen oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Es geht jetzt um den analytischen Kontext. Um iranische Geschichte zu verstehen und auch die kollektiven Traumata in der iranischen Bevölkerung, muss man zurückgehen in das Jahr 1953. 1953 haben CIA und MI6, der britische Geheimdienst, den demokratisch gewählten iranischen Ministerpräsidenten Mossadegh gestürzt, weil der sich erfrecht hatte, die iranische Erdölindustrie zu verstaatlichen, was wirtschaftlich ein schwerer Schaden für Großbritannien und die USA war. Nach dessen Sturz haben sie Schah Reza Pahlavi an die Macht gebracht. Und dieser Schah hat eine Politik betrieben in enger Anlehnung an die Interessen der USA und Großbritanniens. Er hat eine Politik betrieben, die eigentlich fast ausschließlich die Interessen einer hauchdünnen Oberschicht im Iran bedient hat. Und um die Bevölkerung auf Linie zu halten, hat der Schah sehr eng mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA und mit dem israelischen Geheimdienst Mossad zusammengearbeitet, um die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung zu gewährleisten. Dieses System, das der Schah aufgebaut hat, ist dann 1979 im Zuge der iranischen Revolution in die Luft geflogen. Die Erfahrung der neuen politischen Führung, aber auch der iranischen Bevölkerung mit der engen Zusammenarbeit des Schah-Regimes, Savak, mit den USA und Israel, erklärt die Obsession der politischen Führung im Iran, zumindest auf einer rhetorischen Ebene, mit dem großen Satan USA und dem kleinen Satan Israel. Das hat weniger zu tun mit einem Fanatismus, der aus dem Islam heraus nun gegen Juden und Christen sich richte, sondern es ist eine Reaktion auf diese historische Erfahrung. Ich würde meinen, dass es die iranische Revolution von 1979 nie gegeben hätte, wenn nicht 1953 der demokratische Iran durch diesen Putsch Geschichte geworden wäre. Man hat sozusagen einen Deckel auf die iranische Gesellschaft gesetzt und dieser Deckel ist dann hochgeflogen, nachdem es im Kochtopf zur Explosion gekommen ist. Und es gab dann die Machtübernahme von Khomeini und den Seinen, die sehr schnell äußerst repressiv gegen die Widersacher innerhalb der revolutionären Reihen vorgegangen sind. Es gab ja ursprünglich auch linke Kräfte in dieser iranischen Revolution, aber der islamistische Flügel hat diese Revolution, wenn man so will, gekapert. Und kaum war diese Revolution insoweit erfolgreich, als der Schah vertrieben worden war, als 1980 Saddam Hussein vom Irak aus den Krieg gegen den Iran entfesselt hat. Und dieser Krieg, der 8 Jahre dauerte und auf iranischer Seite über 1 Million Menschenleben gefordert hat, es war dies ein Krieg, den die Amerikaner, die Franzosen und andere Europäer hinter den Kulissen maßgeblich eingefädelt hatten, mit dem Ziel, die Islamische Revolution im Iran zu schwächen. Dieser 8-jährige Krieg ist im Grunde genommen die traumatische Grunderfahrung, die das politische Denken des Systems im Iran, der Mullahs, wie es bei uns heißt, geprägt hat. Wobei diese Wahrnehmung eines Mullah-Regimes viel zu kurz greift, denn es sind ja nicht religiöse Führer, die exklusiv die Macht vereinnahmt hätten, sondern es gibt gleichzeitig die Revolutionsgarden, die teilweise ganz andere Interessen haben als die religiöse Führung. Es ist also eine vielschichtige Form der Machtausübung, die in Teilen im Parlament insoweit in Anführungsstrichen demokratisch abgesichert sind, weil es durchaus rivalisierende Machtzentren gibt im Iran, die im Parlament versuchen, ihre Differenzen so auszutragen, dass es am Ende einen Kompromiss geben kann. Das sind eben die Verhältnisse, die neu geschaffen worden sind durch die Islamische Revolution. Und dieser Krieg, diese traumatische Erfahrung, das hat ein Vermögen gekostet für die Iraner, das alles zu überstehen. Der Krieg endete, ohne dass die Iraker ihre Kriegsziele erreicht hätten. Der Fehler, den Saddam Hussein machte, war dann, weil sein Land pleite war, dass er dann 1990 Kuwait überfiel, um an die dortigen Erdölreserven zu kommen. Und das war eine US-amerikanische Tankstelle und ist es noch immer. Und damit hat er den Bogen überspannt. Und von dem Moment an fiel Saddam Hussein in Ungnade in den USA, im Westen. Da entdeckte man auf einmal, was für ein menschenverachtender Diktator er war, was vorher überhaupt gar keine Rolle gespielt hatte. Diese Erfahrung dieses aufgezwungenen Krieges, seit 1979 ist der Iran mit Sanktionen konfrontiert und hat diese Kriegserfahrung. Die Quintessenz, die man da gezogen hat in der iranischen Führung war, wir müssen uns in der Region etablieren, indem wir uns einen Sicherheitsgürtel zulegen. Und dieser Sicherheitsgürtel bestand wesentlich darin, pro-iranische, schiitische Milizen in verschiedenen Teilen der Region zu unterstützen, politisch, finanziell und auch militärisch. Am bekanntesten ist die Hisbollah. Hinzu kommen pro-irakische Milizen im Irak und in Syrien, jedenfalls bis zum Sturz von Bashar al-Assad dort, und die Houthi-Rebellen im Jemen. Man stellt sich das in der hiesigen Medienlandschaft häufig so vor, dass da sozusagen der finstere Ayatollah in Teheran sitzt, der an seinen Strippen die jeweiligen Terrororganisationen befehligt. Das ist mitnichten der Fall. Was wir nicht verstehen, nicht nur mit Blick auf iranische Politik, sondern auch mit Blick auf die Empfindungen und die politischen Entwicklungen in der Region, ist, dass diese Politik der imperialen Durchdringung des Nahen Ostens durch die USA gemeinsam mit ihrem Stellvertreter vor Ort Israel große Aversion auslösen in den dortigen Bevölkerungen und immer wieder zur Formierung von Widerstandsorganisationen führen. Sowohl die Hamas als auch die Hisbollah sind beide entstanden als Reaktion auf israelische Besatzung. Ob man die jetzt gut findet oder nicht, diese Organisation, ist eine ganz andere Frage. Es ist nicht so, dass der Iran die Fäden zieht, sondern dass der Iran diese Organisation unterstützt als Vorwärtsverteidigung in der Hoffnung, für den Fall eines Angriffes auf den Iran die Möglichkeit zu haben, vor allem Israel ins Visier zu nehmen. Das war die ursprüngliche Strategie der iranischen Führung, die im Übrigen immer wieder ihre Bereitschaft erklärt hat, zu verhandeln, sowohl mit den westlichen Mächten, aber auch mit China hat man eng zusammengearbeitet, um dann einen Frieden zu schließen mit Saudi-Arabien. Diese beiden Länder waren lange miteinander verfeindet. Also diesen Hintergrund sollte man kennen. Das Problem ist nur, dass diese iranische Strategie nach dem 7. Oktober 2023 auseinandergebrochen ist. An jedem Tag kam es zum Großangriff der Hamas auf Israel. Und im hiesigen Narrativ ist das, was die Hamas getan hat, keine Reaktion auf israelische Besatzung. Nein, nein, nein. Es ist vielmehr so, dass die fanatischen Mullahs in Teheran die Hamas aufgefordert haben, diesen Krieg zu führen, um Israel zu vernichten. Nun hat dieser Krieg, der am 7. Oktober begonnen hat, dazu geführt, dass die israelische Führung, ich beschreibe das sehr genau in meinem Buch Krieg ohne Ende, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen, unmittelbar nach Kriegsbeginn hat die israelische Führung ihre Ziele klar benannt. Erst die Hamas zerschlagen, dann die Hezbollah zerschlagen und dann schließlich den Iran ins Visier nehmen. Und genauso ist es auch gekommen. Denn egal, ob man israelische Politik kritisiert oder nicht, eins muss man den israelischen Militärs und Politikern lassen. Sie sind hervorragende strategische Planer, die einen ganz genauen Plan im Kopf haben, die wissen, was sie wollen, die wesentlich dazu beigetragen haben, auch einen Regimewechsel in Syrien herbeizuführen. Und sie haben dann, nachdem der Regimewechsel herbeigeführt worden war, in Syrien dafür Sorge getragen, dass die gesamte syrische Flugabwehr und das militärische Arsenal in Syrien komplett zerstört wurde. Natürlich offiziell mit dem Ziel, dass Terrororganisationen nicht Waffen missbrauchen können. Aber im Grunde genommen ging es den Israelis darum, sicherzustellen, dass ihre Flugzeuge, wenn sie dann in Richtung Iran aufbrechen, nicht von irgendeiner Flugabwehr vom Himmel geholt werden. Also das ist schon ein strategisch sehr geschicktes Tableau, das man hier versucht hat zu entfalten und ja auch mit Erfolg. Denn diese Organisationen sind vielleicht nicht geköpft, aber doch massiv geschwächt worden. Allerdings gilt sowohl für die Hamas wie auch die Hezbollah, dass sie keineswegs vollständig besiegt sind. Es ist völlig unmöglich, weil sie ja einen großen Rückhalt in der Bevölkerung haben, aufgrund der Tatsache, dass sie Widerstand leisten gegen das, was man als israelische Übermacht empfindet. Noch einmal, man kann iranische Politik kritisieren, selbstverständlich, das muss man auch. Aber es fehlt häufig die Sachlichkeit und in dem Moment, wo man anfängt zu moralisieren, hat man eigentlich schon verloren. Natürlich stellt sich die Frage, warum hat Israel jetzt am 13. Juni diesen Krieg begonnen. Es ist so, dass dieser Krieg von israelischer Seite im Grunde genommen schon seit 30 Jahren vorbereitet wird. Netanyahu ist ja schon lange im politischen Geschäft tätig. Und das ist seine große Obsession, endlich einen großen Schlag zu führen gegen den Iran. Nicht, weil der Iran eine atomare Bedrohung für Israel darstellen würde, was seinerseits eine Atommacht ist, sondern weil der Iran das letzte verbliebene Land ist, das israelischen geostrategischen Interessen und den geostrategischen Interessen der USA im Wege steht und gefährlich werden kann. Und wie langfristig die Planung ist, die Region neu zu sortieren, kann man leicht nachweisen, indem man verweist auf eine Studie, die im Jahr 1996 erstellt worden ist, und zwar in Zusammenarbeit mit führenden neokonservativen US-amerikanischen Politikern und israelischen Politikern. Und diese Studie nennt sich ein klarer Bruch, eine neue Strategie zur Sicherung der Region, gemeint ist der Nahe Osten. Ausgangspunkt ist es, sich zu distanzieren vom Friedensprozess, wie er in Oslo 1993 eingeleitet ist. Denn aus der Sicht insbesondere der israelischen Regierungen, der jeweiligen, die es gegeben hat, aber auch der US-amerikanischen Regierung war die Gründung eines palästinensischen Staates nie eine wirkliche Priorität. Das galt als Bedrohung für eigene Interessen. Und dieser Report versuchte also, eine neue Herangehensweise an die Probleme der Region zu finden und vor allem die Widersacher Israels auszuschalten, stets unter Berufung auf westliche Werte. Und es ist interessant, dass sie ganz klar benennt, in welchen Ländern es einen Regimewechsel herbeizuführen gelte und welche Organisation man schwächen möge und muss. Diese Länder werden benannt. Libanon, palästinensische Gebiete, Syrien, Irak und der Iran. A clean break 1996, also amerikanische und israelische Strategie, hat einen langen Atem. Es ergänzen sich hier gewissermaßen zwei Interessenslagen. Die Israelis wollen die strategische Oberhoheit in der Region haben. Sie wollen ihr Groß-Israel-Projekt verwirklichen können, ohne irgendeinen Widerstand zu gewärtigen. Und das bedeutet ohne Palästinenser, die werden vertrieben oder getötet im Idealfall. So die Vorstellung dieser Groß-Israel-Ideologen. Und auf der anderen Seite eine Weltmacht, die USA, die gewissermaßen ihren Flugzeugträger in der Region sehen als Schutzwall gegen den Iran, gegen Russland und gegen China, die geostrategischen Widersacher. Und es ist interessant zu sehen, dass ungeachtet der Frage, wer in den USA nun an der Regierung ist, ob ein Demokrat oder ein Republikaner, die Grundstruktur dieses Regimewechselprojektes bei Republikanern wie auch Demokraten vorhanden ist. Die entscheidenden Mehrheiten waren durchaus dafür bereit. Und der Krieg, der 2003 zum Sturz von Saddam Hussein im Irak geführt hat, wurde maßgeblich von der pro-israelischen Lobby in den USA vorbereitet und eingefädelt. Die Details können Sie in meinem Buch Krieg ohne Ende nachlesen. Wie sieht also jetzt die Gefechtslage heute aus? Wie verhält sich die Regierung Trump? Wird sie nun in diesem Krieg, den Israel ohne Not losgetreten hat, sich auf die Seite Israels stellen? Wird sie das nicht tun? Wir wissen es natürlich nicht, aber schauen wir uns die Gefechtslage mal grundsätzlich an. Es gibt innerhalb der US-Administration, also der Regierung Trump, wenigstens zwei Lager. Zum einen das Groß-Israel-Lager, das der Meinung ist, dass Israel einen Alleinstellungsanspruch hat und US-amerikanische Politik muss idealerweise das tun, was Israel dienlich ist, weil die Interessen beider Länder seien identisch. Auf der anderen Seite gibt es aber ein sehr starkes MAGA-Lager, Make America Great Again. Und dieses MAGA-Lager ist ganz und gar nicht geneigt, jetzt einen weiteren endlosen Krieg im Nahen Osten zu führen, der zwangsläufig entstehen würde, wenn sich der Krieg zwischen Israel und dem Iran zuspitzt. Wer jetzt innerhalb dieser beiden Lager die Oberhand gewinnt oder nicht, das lässt sich zum heutigen Zeitpunkt, 17. Juni, nicht abschließend beantworten. Natürlich weiß man auch in den USA, dass eine Ausdehnung dieses Krieges sehr, sehr gefährlich ist. Wie kann man die israelische Regierung davon abhalten, ihren Angriffskrieg fortzusetzen? Nüchtern besehen, indem man die Regierung unter Druck setzt, indem insbesondere die USA, aber auch Deutschland aufhören, dieses Land mit Waffen zu versorgen, indem man klare Prioritäten setzt. Würde Präsident Trump der israelischen Führung signalisieren, dieser Krieg ist mir zu gefährlich, ihr hört damit jetzt gefährlichst auf, dann hat Netanyahu keine andere Wahl, als diesen Krieg zu beenden. Wird Trump das tun? Er muss sich natürlich danach richten, welche Machtzentren, welche Interessen zu bedienen suchen und wer den größeren Zuspruch bei ihm findet. Klar ist, jetzt am 17. Juni wäre es noch möglich, diesen Krieg zu beenden, indem die Regierung Netanyahu eine klare Regieanweisung erhält. Setzt sich dieser Krieg fort, kann das Ganze brandgefährlich werden. Diejenigen, die den Iran immer nur unter dem Rubrik fanatischer Mullah-Staat betrachten, übersehen dabei die geostrategischen Realitäten. Der Iran ist ein wichtiger Verbündeter Russlands wie auch Chinas. Russland hat nach Beginn der Sanktionen einen erheblichen Teil seiner Warenströme in Richtung Indien und Fernost umgeleitet. Die gehen jetzt nicht mehr über die Ostsee, sondern sie gehen über das Kaspische Meer und Iran und werden von dort dann weiter verschifft in Richtung Indien und in Richtung ferner Osten. Das heißt, aus russischer Sicht ist der Iran geostrategisch sehr wichtig, weil hier wichtige Verkehrswege verlaufen für die russische Wirtschaft. Gleichzeitig ist der Iran nach Russland der wichtigste Erdöllieferant für China. Und jetzt glaubt irgendjemand ernsthaft, dass wenn dieser Konflikt eskaliert, dass Russland und China lediglich zur Kenntnis nehmen werden, dass Israel, unterstützt möglicherweise von den USA, hier einen Regimewechsel herbeiführt und damit den Interessenslagen Russlands und China einen Schlag ins Gesicht versetzt. Dieser unprovozierte Angriffskrieg Israels auf den Iran hat im Worst Case das Potenzial, einen dritten Weltkrieg zu entfachen. Das kann ganz schnell gefährlich eskalieren, je nachdem, ob und inwieweit die USA sich auf diesen Konflikt einlassen oder in diesen Konflikt hineingezogen werden. Zwei Aspekte sind in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Es gibt ja in der israelischen Vorstellungswelt den Gedanken, dass man einen Regimewechsel herbeiführen sollte und könnte im Iran. Das ist alles Wunschdenken. Es ist immer schlecht, wenn man in die Wirklichkeit hineinprojiziert, anstatt in der Wirklichkeit zu lesen. Keine Frage, das politische System im Iran ist in weiten Teilen der iranischen Bevölkerung äußerst unbeliebt. Aber zur Wahrheit gehört auch, es gibt im Iran keine politisch organisierte Kraft, die in der Lage wäre, dieses Mullah-Regime aus den Angeln zu heben. Hinzu kommt, dass die Israelis ja eben nicht, wie sie behaupten, lediglich militärische Ziele angreifen, sondern sie greifen zunehmend zivile Ziele an. Und damit wird natürlich die ganze Propaganda von Netanyahu, der sich ja allen Ernstes hingestellt hat und meinte, ja, also die Iraner mögen sich jetzt erheben gegen ihren Unterdrücker, und er, Netanyahu und die israelische Regierung insgesamt, stehe auf Seiten der iranischen Bevölkerung. Und hinzu kommt, kein Land auf der Welt, keine Bevölkerung auf der Welt wartet darauf, durch einen militärischen Aggressor befreit zu werden. Am 16. Juni hat die israelische Militärführung die Bevölkerung in mehreren Stadtteilen Zentralteherans aufgefordert, innerhalb von 2 Stunden dieses Gebiet zu verlassen, weil es würde demnächst dann Bomben regnen. 300.000 bis 400.000 Bewohner, das entspricht der Größe einer mittelgroßen deutschen Stadt, die innerhalb von 2 Stunden gefälligst fliehen soll, weil danach Bomben fallen. Und die Israelis haben auch hier bombardiert, und zwar das Gebäude des israelischen Rundfunks, das einen Volltreffer bekommen hatte. Verteidigungsminister Israel Katz begründete das dann damit, dass hier die Propagandazentrale des Terrorsystems zerstört worden sei. Das Ergebnis dieser Bombardements von zivilen Einrichtungen ist natürlich, dass die Bevölkerung sich jetzt erst recht mit ihrem politischen System identifiziert, weil ihr Land angegriffen wird. Iraner sind in den meisten Fällen glühende Patrioten. Und das ist, glaube ich, etwas, was die israelische Seite völlig unterschätzt und diejenigen, die diese Kriegspolitik befürworten. Ich mache mir große Sorgen, dass als Ergebnis dieses entfesselten Größenwahns der israelischen Regierung Juden weltweit ins Visier geraten werden, als Vergeltung und Rache für diese Anmaßung. Man darf den Iran nicht unterschätzen. Die Iraner haben 8 Jahre Kriegserfahrung mit dem Irak. Über 1 Million Iraner sind gestorben. Die Iraner sind ein resilientes Volk. Sie haben 8 Jahre Krieg überstanden. Die Israelis werden never ever 8 Jahre Krieg und Raketenbeschuss aus dem Iran durchstehen. Weder 8 Jahre noch 8 Monate, möglicherweise nicht einmal 8 Wochen. Und nebenbei bemerkt, auch wenn die israelische Luftwaffe und das Raketenarsenal, das die Israelis haben, natürlich den Iranern deutlich überlegen ist, die Iraner haben ihrerseits schwere Verluste der israelischen Seite zugefügt. Zum Beispiel ist die Raffinerie in Haifa, hat 2 Volltreffer bekommen. Und dadurch, dass Haifa dermaßen ins Visier geraten ist, der größte Hafen Israels, dass Israel nicht mehr ohne weiteres versorgt werden kann. Kein Schiff wird mehr Israel anlaufen, es sei denn, es wäre ein israelisches. Keine Versicherungsgesellschaft wird das Risiko übernehmen, hier ein Schiff zu versichern, das möglicherweise versenkt wird. Also das Ganze kann für Israel sehr unangenehme Folgen haben. Hinzu kommt, dieser Konflikt kann sich internationalisieren. Weder Peking noch Moskau werden den Iran einfach so fallen lassen. Worst case, sollte das Regime in Teheran zu dem Ergebnis kommen, dass es mit dem Rücken zur Wand steht. Die sind resilient. 8 Jahre Krieg gegen den Irak und das Land ist riesig. Wenn man einen Regimewechsel herbeiführen will, was ja unter anderem das Kriegsziel ist, dann kann man das nur erreichen, indem man Bodentruppen einsetzt. Das werden die Amerikaner niemals tun. Man hat im Irak gesehen, wohin das führt. Und ein Land von dieser Größe des Irans mit Truppen aus dem Ausland zu durchpflügen, um einen Regimewechsel herbeizuführen, da kann man nur sagen, good luck and good night. Das kann nicht gelingen. Man kann bombardieren, man kann zerstören. Und aus der Sicht derer, die den Regimewechsel anstreben, ist das natürlich prima. Sollte der Iran als Zentralstaat zerfallen, sollten verschiedene ethnische und religiöse Gruppierungen ineinander geraten, teile und herrsche. Ist doch wunderbar. Für die Menschen im Iran wäre das die Hölle. Aber das ist ja denen egal, die als Architekten an den Schaltstellen der Macht anderswo auf der Welt sitzen. Aber das, was man eben unterschätzt in Israel und im Westen, ist, dass die Ungeheuerlichkeit, die Anmaßung, die hinter diesem von Israel entfesselten Krieg steht, eine Gegenreaktion auslösen wird, auch in Gestalt von Terror, in Gestalt von Instabilität in der Region. Eine Option haben die Iraner natürlich immer, und das ist, dass sie die Meerenge von Hormuz sperren. Durch diese Meerenge von Hormuz gehen 20% der weltweiten Energieressourcen, 15 bis 20 Millionen Barrel Öl werden dort täglich durchgeschleust. Und wenn die Iraner diese Meerenge schließen, dann hat das gravierende Folgen für die Weltwirtschaft. Schon die Androhung würde ausreichen, dass Versicherungsgesellschaften keine Schiffe mehr versichern würden, die da durchfahren. Dazu braucht der Iran nicht mal ein Schiff zu versenken. Oder wenn er es einmal tut, dann sitzt die Botschaft und die Folgen werden fatal sein. Der Preis pro Barrel Öl aus der Region liegt gegenwärtig bei 73 bis 75 Dollar. Wenn diese Meerenge geschlossen werden sollte, wird sich der Preis ruckzuck verdoppeln. Und wenn das jetzt passieren sollte, jetzt mal auf die deutschen Verhältnisse geblickt, wenn man sich vorstellt, es kommt wirklich zu einer Schließung der Straße von Hormuz, die Erdölpreise gehen massiv nach oben. Was für Handlungsspielräume hat eigentlich namentlich die Bundesregierung noch? Wir wollen kein russisches Öl, kein russisches Erdgas mehr, weil die Guten handeln nicht mit den Bösen. Natürlich beziehen wir auch weiterhin russisches Erdgas und Öl über Umwege, gerne auch anderweitig deklariert als aserbaidschanisches Erdgas oder als indisches Erdöl. Aber es kommt aus Russland, kostet nur dadurch, dass wir es nicht direkt mehr importieren, 3 bis 5 Mal mehr, als wenn man es direkt beziehen würde aus Russland. So, wenn jetzt also die Energielieferungen weniger werden aus dem Nahen und Mittleren Osten, dann bleibt Deutschland als primäre Bezugsquelle für Energie eigentlich nur noch die USA und Norwegen. Und beide Länder werden natürlich, wenn die Preise anziehen und wenn vor allem die Nachfrage steigt und man aus politischen Gründen sich überlegen muss, an wen verkauft man, haben die Deutschen im Zweifel schlechte Karten. Denn Trump hat kein Interesse daran, dass die Benzinpreise in den USA steigen. Das bedeutet, im Zweifel werden die Amerikaner weniger Erdöl und LNG-Gas nach Europa, nach Deutschland verschiffen. Dann haben wir in Deutschland ein Problem. Die Energiepreise in Deutschland sind jetzt schon die höchsten in Europa. Der Energiepreis in Norwegen beträgt 1/10 des Energiepreises in Deutschland. Und wenn jetzt also die Sache eskaliert im Nahen Osten, ja, dann hat Deutschland im Grunde genommen keine Alternative mehr, als zu horrenden Kosten irgendwie doch noch zu versuchen, die Gasspeicher für den Winter zu füllen und Erdöl einzukaufen. Und dann möchte ich mal diejenigen sehen, die jetzt also einer unbefristeten Aufrüstung mit Freude entgegensehen, weil nur so kann man ja Russland eindämmen, wie die dann damit umgehen wollen. Wie viel Geld will man denn drucken, um diesen ganzen Forderungen in irgendeiner Weise gerecht zu werden? Die Europäer, namentlich die Deutschen, werden, wenn sie Pech haben, so sehr erwischt von der Realität, dass sie wahrscheinlich gar nicht in der Lage sein werden, zu erfassen, was ihnen da widerfährt, außer zu sagen, das liegt nur an Russland, das liegt an den fanatischen Mullahs, dass wir jetzt diese Probleme haben und jetzt gilt es, zusammenzustehen. Wie kommt man nun aus der Misere raus? Wie schon erwähnt, es gibt nur die Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden, indem die USA Druck auf Israel ausüben. Es wäre gut und sinnvoll, wenn die Deutschen erwachen würden aus ihrem besinnungslosen Unterstützungsmodus, Stichwort Staatsräson, für Israel herauszufinden und eine differenzierendere Haltung einzunehmen. Wird das geschehen, wird das nicht geschehen? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall bleibt es ungemütlich. Israel, wenn dieser Krieg enden soll, muss ja irgendetwas vorweisen als vermeintlichen Erfolg. Das muss ja Netanyahu irgendwie der eigenen Bevölkerung dann auch verkaufen können als Erfolg. Das Atomprogramm kann man durch die Bombardements nicht beenden des Irans. Das ist völlig ausgeschlossen. Man kann die Atomproduktion zurückwerfen, aber man kann nicht hindern daran, dass die Iraner weiter nukleare Energie nutzen. Und wenn sie sich dafür entscheiden, eine Atombombe zu bauen, was sie bislang ausdrücklich nicht gesagt haben, dann wird man sie auch im Zweifel daran nicht hindern können. Und aus der Sicht der iranischen Führung muss man ja wirklich jetzt genau abwägen, was tue ich nicht. Eins ist klar, hätten die Iraner die Atombombe, wäre Israel nicht auf die Idee gekommen, den Iran anzugreifen. So einfach ist das. Also, was wird geschehen? Wir wissen es nicht. Für die israelische Seite ist es schwierig. Das Atomprogramm wird unterbrochen schon, aber nicht beendet werden können. Und einen Regimewechsel im Iran als Ergebnis dieses israelischen Angriffskrieges wird es auch nicht geben. Also was bleibt dann denn Israelis? Ich glaube, Netanyahu hofft inbrünstig, dass er die USA irgendwie in diesen Krieg hineinziehen kann, damit die Amerikaner jetzt anfangen, massiv den Iran zu bombardieren. Vor diesem Hintergrund passt es ins Bild, dass Präsident Trump den Iran zur bedingungslosen Kapitulation aufgefordert hat. Der israelische Premier Netanyahu denkt laut darüber nach, Revolutionsführer Khamenei zu töten. Das Szenario, das uns erwartet, ist kein gutes. Aber wenn das geschehen sollte, dann wird dieser Konflikt explodieren. Dann werden sich Russland und China auf die Seite Irans stellen. Natürlich nicht, indem sie Soldaten entsenden oder nun aktive Waffenbrüderschaft leisten. Aber hinter den Kulissen werden sie alles tun, um das politische System im Iran am Leben zu erhalten. Die Folgen für die Werkswirtschaft habe ich versucht zu umreißen, aber es wird alles wahrscheinlich im Worst Case noch viel schlimmer kommen, als man sich das heute vorstellen kann. Es ist dann in dem Fall die Gefahr gegeben einer Internationalisierung des Konfliktes, die im schlimmsten aller Fälle auch in einem Dritten Weltkrieg münden könnte. Und nun muss man sich doch mal die Frage stellen, ist es das wert, dieses Projekt Groß Israel, dass man dafür einen dritten Weltkrieg riskiert? Der Regierung Netanyahu ist es völlig egal, die gesamte Region des Nahen und Mittleren Ostens in Brand zu setzen. Und wenn es einen dritten Weltkrieg gibt, egal. Hauptsache Haaretz, Shelanu, das gesamte Land gehört uns. Können wir endlich die Palästinenser entsorgen? Ich weiß nicht, wie Netanyahu aus dieser Nummer wieder rauskommen will, wenn die Amerikaner sich nicht auf dieses Spiel einlassen. Also auch, wenn man keine Sympathien hat für Herrn Trump, er hat jetzt eigentlich auch nur verschiedene schlechte Optionen, die er wählen kann. Eine ideale Lösung gibt es nicht. Aber wenn es dem Iran gelingt, Resilienz zu zeigen und diesen Angriffen standzuhalten, egal wie hart sie werden mögen, dann ist am Ende der Iran der Leuchtturm für diejenigen im globalen Süden, die einfach die Nase voll haben von diesen westlichen Zumutungen und Anmaßungen, die eigene imperiale Politik um jeden Preis durchzusetzen, im Namen natürlich von Menschenrechten und Freiheit. Also man stärkt damit die Position dieses Regimes und schwächt sie nicht etwa. Zum Abschluss möchte ich nochmal zurückkommen auf die wirklich ungeheuerlichen Aussagen des deutschen Bundeskanzlers in Kanada am Rande des G7-Gipfels. Ich habe mich ja eher zurückhaltend geäußert mit Blick auf die möglichen Folgen dieses völkerrechtswidrigen israelischen Angriffs auf den Iran. Aber man darf diese Aussagen des Bundeskanzlers dahingehend interpretieren, dass er möglicherweise schon weiß, dass weitergehende Pläne gefasst worden sind, dass möglicherweise die USA im Begriff stehen, Israel beizustehen in diesem noch einmal völkerrechtswidrigen Angriff auf den Iran. Das ist eine brandgefährliche Entwicklung, nicht weil sie uns in Richtung auf einen globalen Flächenbrand hinführt. Der dritte Weltkrieg rückt immer näher, denn Russland und China werden nicht einfach zur Kenntnis nehmen, was immer da im Iran noch geschehen mag. Und es zeigt natürlich auch eine sehr militaristische Herangehensweise der Bundesregierung. Es gilt das Recht des Stärkeren. Und die Aussagen, die Friedrich Merz getätigt hat, dass es also ohne den Iran die Angriffe des 7. Oktober 2023 nicht gegeben hätte, sind Geschichtsklitterung der übelsten Sorte. Jeder, der sich sachlich mit den Hintergründen des Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern befasst, weiß natürlich, dass dieser Angriff aus der palästinensischen Gesellschaft heraus erfolgt ist. Die Hamas, so sehr ihr Angriff zu verurteilen ist, hat nicht gehandelt im Auftrag Teherans. Und ich habe ausgeführt, dass Hamas und Hezbollah beide als Reaktion auf israelische Besatzung entstanden sind. Das alles ist hier ausgeblendet. Und wenn der Bundeskanzler sich so begeistert zeigt dafür, dass Israel die Drecksarbeit für uns alle erledigt, bezieht sich diese Aussage auf den Iran alleine oder bezieht sich das auch auf den Völkermord, den Israel im Gazastreifen begeht? Kann man ja auch dahingehend betrachten, nicht Israel erledigt für uns die Drecksarbeit. Niemand braucht diese palästinensischen Terroristen. Weg damit. Was für eine Aussage. Es ist eine geistig-moralische, eine intellektuelle Bankrotterklärung des Bundeskanzlers, die er sich hier erlaubt hat. Das ist eine unentschuldbare Aussage. Es ist ungeheuerlich, wie er hier Völkerrechtsnormen, denen sich Deutschland verpflichtet weiß, mit den Füßen tritt. Ein Helmut Schmidt, ein Helmut Kohl würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie diese Verantwortungslosigkeit des deutschen Bundeskanzlers noch mitbekommen würden. Das ist eine brandgefährliche Aussage. Denn wenn ich die Dinge so darstelle und wenn sich der Krieg ausweitet und internationalisiert, dann ist völlig klar, dass Deutschland auf der Seite des Aggressors stehen wird. Das tut es sowieso, aber noch nicht unter Einsatz der Bundeswehr. Und allein mit Blick auf die Staatsräson gebietet es doch, dass man nun die Bundeswehr in den Heiligen Krieg schickt, an der Seite Israels gegen den Iran. Und bei der Gelegenheit kann man vielleicht auch noch Russland an der Südflanke ein bisschen piesacken, ein bisschen angreifen, vielleicht gegen russische Truppen im Iran. Man mag sich das alles gar nicht vorstellen. Das ist eine Zäsur in der deutschen Politik, die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage. Es wird genügend Deppen geben, Entschuldigung, die begeistert sein werden über diese Aussage von Friedrich Merz. Der Mann redet Klartext. Nein, dieser Mann reitet uns hinein in gefährliche militärische Konflikte mit unabsehbaren Folgen für Deutschland, für die Region. Wir können uns eher heute als morgen in einem bewaffneten Konflikt wiederfinden, nicht zuletzt aufgrund dieser törichten und unbedachten, dümmlichen, geschichtsklitternden Aussage des Bundeskanzlers. Das ist eine Bankrotterklärung der deutschen Politik. die in die Geschichte eingehen wird, als Mahnung, wie man aus falscher Einschätzung einer gegebenen Realität und aus Verantwortungslosigkeit, vielleicht auch aus Dummheit, Aussagen tätigt, die eine Entwicklung beschleunigen können, wie Weiland vor dem Ersten Weltkrieg 1914, wo das eine Wort das andere gibt und auf einmal sind die beteiligten Akteure der Meinung, sie können nicht mehr zurück ohne Gesichtsverlust und schon ist man mittendrin in einem militärischen Schlamassel. Die Folgewirkung dieser Aussage werden noch für Jahre Folgen tätigen. Mir wird Angst und Bange mit Blick auf das, was dieser Krieg, den Israel entfesselt hat, ohne Not und ohne sich auf das Völkerrecht berufen zu können, dieser Krieg wird uns noch vor Verheerungen stellen, die wir uns heute gar nicht ausmalen mögen. Und noch einmal, das Völkerrecht hat die Politik der Bundesrepublik Deutschland mit diesen Aussagen in die Tonne getreten. Von nun an gilt das Recht des Stärkeren, auch aus Sicht der Bundesregierung. Wenn ich einmal die Büchse der Pandora öffne, kann jeder das Recht mit Füßen treten, dann gilt wirklich nur die Macht des Stärkeren. Und diesen Weg, den wird Deutschland nun verstärkt beschreiten. Und ich hoffe, dass die Vernunftbegabten, die es hoffentlich noch geben möge, in der deutschen Politik doch zu sich finden und Einhalt gebieten, bevor es zu spät ist.